Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um das wunderbare Wort Gottes zu hören. Ja, wir wollen an diesem Wochenende uns mit einigen biblischen Themen beschäftigen, die etwas mit unserem geistlichen Leben, mit unserem Wachsen, mit unserer Fruchtbarkeit für den Herrn zu tun haben. Und es ist schön, ja, dass doch so viele auch für diese Fragen Interesse zeigen. Das ist heute nicht so selbstverständlich. Wir leben heute in einer Zeit, wo viele Leute sich Christen nennen und sie haben kaum irgendwo das Bedürfnis nach geistlichem Wachstum. Wir leben in einer Zeit, in der viel Fleischlichkeit, Unreife und Selbstsucht unter den Gläubigen vorherrscht und geistliche Reife gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Mit Gottes Hilfe wollen wir heute Abend etwas hören über die Frage, wie kommen wir zur geistlichen Reife? Aber am Anfang wurde ich gebeten, noch kurz etwas auch zu meiner Person zu sagen. Ihr kennt mich ja noch nicht und ich euch auch noch nicht. Ja, mein Name ist Rudolf Ebertshäuser. Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet seit fast 30 Jahren mit meiner Frau Undine und Gott hat uns 10 Kinder geschenkt. Ich bin lange Jahre ungläubig gewesen, war bis zu meinem 27., 28. Lebensjahr Marxist und ein radikaler Linker. Das könnte vielleicht für euch, die ihr den Kommunismus in der Wirklichkeit erlebt habt, ganz unwahrscheinlich vorkommen, aber für die Jugendlichen in den 60er Jahren im Westen war der Marxismus eine schöne Utopie, ein Traum von einer besseren Welt und viele haben sich damals von diesem Gift anstecken lassen. Und ich habe viele Jahre meines Lebens verschwendet als marxistischer Aktivist, bis Gott mich da aus Gnade auch herausgeführt hat. Und dann habe ich noch eine Zeit des Suchens gehabt in der Esoterik, in anderen Religionen, bis ich schließlich dazu kam, die Bibel zu lesen. Und das Wort Gottes, ganz besonders das Johannesevangelium, hat mir gezeigt, Jesus Christus ist wirklich der Sohn Gottes, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann durfte ich mich mit 30 Jahren bekehren. Ich habe dann meine liebe Frau kennengelernt, wir haben geheiratet. Wir waren junge Gläubige, unreif, das ist das Thema von heute Abend, sehr unreif und auch hochmütig, fleischlich. Und diese ganzen Fehlhaltungen haben uns in die Pfingstbewegung, in die charismatische Bewegung geführt. Wir waren 4 Jahre aktive Charismatiker, bevor Gott uns da gewarnt hat und wieder herausgeführt hat. Und dann begann für mich auch ein Weg, ja, des Forschens in der Bibel. Ich habe gemerkt, ich brauche Lehre, gesunde Lehre nach all diesen falschen, verführerischen Dingen, die uns erzählt wurden. Und so hat Gott es Schritt für Schritt geführt. Ich durfte 7 Jahre bei der Schlachterbibel mitarbeiten an der Revision der Schlachter 2000-Übersetzung. Das war für mich auch eine Art Bibelschule. Und danach hat der Herr in den vollzeitlichen Lehr- und Vortragsdienst geführt. Ich schreibe Bücher und auch Schriften und halte Vorträge in Gemeinden. Und das darf ich jetzt auch schon an die 10 Jahre tun, in der Abhängigkeit vom Herrn. Und der Herr hat immer wieder getragen, bewahrt und gestärkt und uns auch äußerlich durchgebracht. Es ist wunderbar, so auch dem Herrn dienen zu können. Das also so vielleicht zum Hintergrund. Das Thema des heutigen Abends, wie gesagt, ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Geistliche Reife ist etwas, das kommt nicht einfach mit der Zeit. Man kann nicht sagen, jetzt bin ich 10 Jahre gläubig, jetzt bin ich reif. Es gibt leider manche Gläubige, die sind vielleicht sogar nach 20, 30 Jahren nicht zu einer wirklichen geistlichen Reife durchgedrungen. Da gibt es auch Dinge, die können geistliche Reife verhindern. Und da wollen wir uns heute Abend damit beschäftigen. Ich will also heute ein bisschen einen Überblick geben, das soll auch Lehre sein und das bedeutet, es wird eine ganze Anzahl von Bibelstellen geben, die wir miteinander betrachten und ich hoffe, dass es trotzdem jedem Einzelnen auch wirklich Hilfe und Erbauung gibt, dass es zu unseren Herzen spricht, wie wir auch gebeten haben im Gebet. Ja, Wo beginnt geistliches Wachstum? Es beginnt bei einem geheimnisvollen, wunderbaren Anfangspunkt, der eigentlich ein Wunder Gottes ist, nämlich bei der neuen Zeugung von oben. Wir müssen uns klar machen, dass niemand in den christlichen Glauben hineinwächst. Das müssen vor allen Dingen auch unsere Kinder und jungen Leute verstehen, die vielleicht ein ganzes Leben lang in einer christlichen Umgebung aufgewachsen sind, die schon früh gelernt haben zu beten, die Bibel zu lesen. Und doch, das geistliche Leben hat einen ganz bestimmten Anfang. Es beginnt erst dort, wo ein Mensch sich im Licht Gottes als Sünder erkennt, als ein Ungerechter, als ein Verlorener, als ein rebellisches Geschöpf, das von Gott getrennt ist durch die Sünde, und wo er sich bewusst zu dem Herrn Jesus hin bekehrt. Es ist immer schwierig, wenn Menschen sagen, ach, ich war schon gläubig, solange ich überhaupt denken kann. Wenn da gar kein bewusster Anfangspunkt ist, manchmal weiß man nicht so ganz genau Zeit und Stunde, aber es geht doch darum, es muss einmal eine Wende in unserem Leben geschehen sein von einem natürlichen Menschen, der im Grund ein Sünder ist, auch wenn er in einer christlichen Umgebung geprägt wird, hin zu einem Kind Gottes, das von oben gezeugt ist, das den Heiligen Geist im Herzen hat. Und das ist der Anfangspunkt. Es gibt kein geistliches Wachstum ohne Wiedergeburt, ohne den Heiligen Geist, der unser Herz bewohnt. Wenn wir im Natürlichen wachsen, dann wachsen wir nur in der Verderbnis. Der natürliche Mensch kann nicht zu Gott hin wachsen, er kann nur wachsen in der Sünde und in der Gottlosigkeit. Und wenn ein Mensch ohne Gott lebt, dann wird die Sünde in ihm immer stärker und immer verdorbener und schlimmer im Prinzip. Und er wird nie durch natürliches Wachstum zum Leben aus Gott kommen, sondern das geschieht durch Bekehrung, das geschieht durch den Glauben an den Herrn Jesus, und dann tut Gott dieses Wunder, dass er uns von Neuem zeugt. Dann sind wir Kinder Gottes, dieser Anfangspunkt, den Johannes 1, Vers 13 so beschreibt, Johannes Evangelium, 1. Kapitel, lesen wir das Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren oder auch gezeugt sind. Jedes Leben hat den Anfang in der Zeugung. Und das göttliche, geistliche Leben geschieht, indem das Same des Wortes Gottes in das Herz fällt und Gott übernatürliches, neues Leben von oben, Leben aus Gott schenkt. Nun, und dieses neue Leben, das hat eine Eigenschaft, die eigentlich ganz ähnlich ist dem, was wir im Natürlichen sehen. Wenn es eine Zeugung gibt von einem Menschen, wenn der Same in das Ei gekommen ist, was fängt dann an? Dann fängt von Anfang an Wachstum an. Wachstum nach einem göttlichen Plan. Die Zellen teilen sich und teilen sich und teilen sich und sie fangen an, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, spezialisieren sich, und so wächst ein kleines Kind, ein Embryo im Mutterleib heran. Und dieses Wachstum, ja, das hört in gewisser Weise gar nicht auf. Aber im natürlichen Bereich ist es so, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, dann ist es erst ein Kleinkind, es versteht noch ganz wenig, es kann noch ganz wenig, es ist viel auf die Hilfe angewiesen, und dann wird es ein Jugendlicher und schließlich wird es erwachsen, sagen wir. Ja? Das ist der Zustand der Reife, erwachsen. So wächst das geistliche Leben heran bis zu einem Punkt, wo der Gläubige, das Kind Gottes, mündig ist, tragfähig, auch in der Lage ist, dieses neue Leben weiterzugeben. Und das ist eigentlich Gottes Ziel. Jedes Kind Gottes ist darauf angelegt zu wachsen. Jedes Kind Gottes sollte eigentlich die Reife erreichen. Aber nicht jedes Kind Gottes erreicht sie. Vielleicht lesen wir einmal im 1. Petrusbrief diese Stelle, 1. Petrus 1, wo es genau um diesen wunderbaren Vorgang der geistlichen Zeugung geht, wie das neue Leben zu einem Menschen kommt. 1. Petrus 1 ab Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren oder von Neuem gezeugt, könnte man auch sagen, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Nun, das ist auch wichtig. Wir müssen manchmal auch ein bisschen sehen, es gibt manchmal seelische Bekehrungen und es gibt manchmal auch schwärmerische Bekehrungen. Heute hört man viel von Leuten, die erzählen von Muslimen, denen sei Jesus angeblich in einer Vision erschienen und dann seien sie Christen geworden. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig und misstrauisch, denn auf der einen Seite lesen wir von dem Herrn Jesus, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Der echte Herr Jesus erscheint nicht in Visionen. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel, der Glaube kommt nicht aus Gefühlen, nicht aus der Seele, nicht aus irgendwelchen Erlebnissen und Visionen, sondern der Glaube kommt durch das Wort Gottes. Und genau das, was Römer 10 sagt, sagt auch 1. Petrus 1. Das ist nämlich der Same, der nötig ist, zur Zeugung dieses neuen Lebens des Wort Gottes ist. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir evangelisieren, dass wir dieses Wort predigen. Es können ruhig auch Lebenserfahrungen, Zeugnisse und so weiter dabei sein, aber das Wort Gottes ist entscheidend, damit der Mensch durchdringt zur Wiedergeburt und zu diesem neuen Leben. Und da geht es weiter, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das aber ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ja, also hier kann man, wie die Schlachter das sagt, übersetzen, die Milch des Wortes. Ja, das ist dieses griechische Wort für Wort, für das Wort Gottes, das hier auch mit drin ist. Und dann sehen wir etwas ganz Interessantes. Genau dieses Wort Gottes, das sozusagen das neue Leben erzeugt hat, dieses Wort Gottes ist auch die Nahrung, damit ein Kind Gottes geistlich heranwächst. Sprich, ein Gläubiger, der sich wenig mit der Bibel beschäftigt, der die Bibel nicht studiert, der womöglich irgendwelche modernen Übertragungen liest, statt eine wortgetreue Bibel, der kann nicht gesund wachsen. Genauso wie kleine Kinder, wenn sie falsch ernährt werden, furchtbar krank werden, zum Teil sogar sterben, weil sie nicht die richtige Nahrung haben. Und die Milch des Wortes, das ist etwas Vollkommenes, etwas ganz Wunderbares. Dieses Bild gefällt mir auch deshalb so, weil wir ja wissen von der Muttermilch, das ist ja auch ein Wunderwerk Gottes. Die Muttermilch, wenn eine Frau stillt, die verändert sich von Woche zu Woche, so wie der Säugling heranwächst, verändert sich die Zusammensetzung der Muttermilch und enthält immer genau das, was das kleine Baby für sein Wachstum gerade braucht. Ist es nicht erstaunlich? Und genauso ist das Wort Gottes auch. Das Wort Gottes enthält, wenn wir es lesen, immer das, was wir für unseren geistlichen Stand brauchen. Es ist herrliche Nahrung für den kleinen Säugling, für das Kind Gottes, das ganz frisch geboren ist. Und es ist aber auch noch so viel tiefe Nahrung für den ältesten Gläubigen, dass kein Gläubiger lange genug lebt, ob das je die Fülle des Wortes Gottes auszuschöpfen. Ja? Es hat auch noch für die ganz alten, erfahrenen, gereiften Gläubigen so viele Dinge, die uns stärken und erbauen, die für uns ganz neu wichtig werden. Das ist das Wort Gottes. Also da sehen wir schon einmal, was es braucht, so ein paar Dinge, damit dieses geistliche Leben heranwächst und wir gesund wachsen nach Gottes Plan. Vielleicht schauen wir gerade noch mal in den Hebräerbrief. Da finden wir ein paar Worte, die uns zeigen, dass es auch anders gehen kann. Hebräer 5 spricht der Schreiber des Hebräerbriefs, ich denke der Apostel Paulus, ist das etwas aus, ein Tadel an Gläubige, bei denen in ihrem Wachstum etwas nicht gestimmt hat. Hebräer 5 ab Vers 11 lesen wir: Über ihn, nämlich über den Herrn Jesus, haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Weil wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger, unreif, im Wachstum zurückgeblieben. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult ist zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also hier gibt es Gläubige, die sind schon eine ganze Weile mit dem Herrn unterwegs gewesen und der Apostel sagt, ihr hättet eigentlich reife Lehrer sein müssen, mündige. Und nun seid ihr aber Unmündige. Und das ist etwas, was wir uns gut merken müssen. Im geistlichen Wachstum gibt es auch einen Zurückgang. Das gibt es ja im natürlichen Wachstum ganz selten, wenn überhaupt. Ja? Der Körper wird halt immer größer. Aber im Geistlichen kann es sein, dass jemand schon eine gewisse Schritte zur Reife gemacht hat und dann fällt er zurück in die Unreife und Unmündigkeit. Er geht also rückwärts statt vorwärts. Das ist eine ernste Sache, denn manche Gläubige müssen von sich bekennen, ich bin rückwärts gegangen. Manchmal merkt man das gar nicht so. Aber es ist trotzdem eine traurige Tatsache, wir können auch von einem bestimmten Stand, geistlichen Stand, wieder zurückgehen in ein unreifes Stadium, das wir wieder Dinge nötig haben, die wir eigentlich schon einmal überwunden hatten. Also diese Warnung ist für uns, denke ich, wichtig. Es geht also darum, dass wir lernen, wie kann denn geistliches Wachstum gelingen, wie können wir zur Reife kommen und was sind denn die Hindernisse auf dem Weg zur geistlichen Reife. Nun, dazu ist vielleicht auch eines wichtig, dass wir uns mal bewusst machen, wie sieht denn dieser neue Mensch aus? Wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind wir neue Menschen geworden. Aber da ist nicht nur Neues, das wissen wir auch. Da gibt es noch manches Alte in unserem Leben. Was sagt denn die Bibel dazu? Ich finde es immer so herausfordernd, 2. Korinther 5, wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, dass man da versucht zu sagen, ja, aber eigentlich ist doch noch gar nicht alles neu bei mir. Stimmt. Was ist denn neu geworden und was ist noch nicht neu? Das kann ich hier nur ganz kurz sagen, da müsste man eigentlich ausführlicher drüber reden von Gottes Wort, aber die Bibel zeigt zum Beispiel in Epheser 4, dass auf der einen Seite unser innerer Mensch neu geworden ist, dass der Geist völlig neu geworden ist. Lesen wir das vielleicht mal in Epheser 4, diese Stelle, wo es heißt, Vers 22 bis 24, Epheser 4, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Was ist neu geworden? Der neue Mensch, der Geist, der innere Mensch. Der Mensch, von dem der Apostel Paulus in Römer 7 sagt, dem inneren Menschen nach habe ich Lust an der Gerechtigkeit, am Lust am Willen Gottes. Das kann ja ein Sünder nicht sagen. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann ist diese rebellische Sündernatur überwunden und abgetan. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt, mitgestorben. Wir haben ihn abgelegt wie ein schmutziges altes Kleid in der Bekehrung und Neugeburt. Deswegen kann man auch nicht mehr sagen von einem Gläubigen, er ist ein Sünder. Er sündigt noch. Da ist noch Sünde an ihm, aber er ist kein Sünder mehr, sondern ein Gerechter, ein Heiliger, ein Geliebter. So sagt die Bibel von uns. Da ist etwas neu geworden, aber noch nicht alles. Was ist denn alt geblieben? Nun, die Bibel sagt es und wir wissen es alle, unser Leib ist nicht erneuert. Deswegen sind wir auch, das merken wir ab einem gewissen Alter spätestens, dass unser Leib noch dieser Leib der Sünde ist und auch der sterbliche Leib. Wir können krank werden, wir werden sterben, wenn der Herr nicht vorher kommt, um uns zu entrücken. Der Leib ist der alte Leib der Sünde geblieben. Neu geworden ist der Geist. Und was ist mit der Seele? Tja, die macht uns vielleicht am meisten Schwierigkeiten. Die Seele, die Gesinnung, das Denken, die Gefühle, das ist genau der Bereich, der entweder unter dem Einfluss des Fleisches steht oder unter dem Einfluss des Geistes Gottes. Und genau da finden die Kämpfe statt, wo es auch beim geistlichen Wachstum und bei der Reife drum geht. Ja? Was ist mit unserer Seele? Was ist mit unserem Fleisch? Die Bibel sagt, wir haben durch den Leib auch noch die fleischlichen Begierden an uns. Und das kennt jeder Gläubige. Ja? Es gibt in uns sozusagen einen Bündnispartner für die Sünde, für die Welt und für den Teufel. Und das ist unser eigenes Fleisch. Das sind die Begierden und Sünden des Fleisches. Das Fleisch will das nicht tun, was Gott möchte. Das Fleisch strebt nach sündiger Selbstverwirklichung, nach Auflehnung gegen Gott. Und unser ganzer Wachstumsprozess ist gekennzeichnet durch diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Wir kommen da nachher noch drauf bei Galater 5. Ja? Und das kann man mal ganz einfach sagen. Wenn wir fleischlich sind, wenn wir unserem Fleisch diesen menschlichen Trieben, Begierden und Gedanken Raum geben in unserem Leben und ihm folgen, dann ist unser Wachstum blockiert. Wir sind geistlich verkrüppelt dadurch. Wenn wir aber dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, dann wird es zu Wachstum kommen und auch zur Fruchtbarkeit. Da wollen wir ja morgen drüber hören. Ja? Wachstum und Fruchtbarkeit hängen ganz eng zusammen. Ja, also deswegen, das geistliche Wachstum eines Gläubigen ist ein Wunder Gottes und ein Werk Gottes auf der einen Seite. Nur der Heilige Geist kann uns wachsen und reifen lassen. Aber der Mensch hat eine große Verantwortung dabei. Ich kann dieses Wachstum, das sozusagen in mich hineingelegt wurde durch den Heiligen Geist, ich kann das hemmen und blockieren oder ich kann es fördern durch mein eigenes Verhalten. Und deswegen finden wir da eine ganze Anzahl von Ermahnungen, von Appellen an unseren Willen, an unser Verständnis, wenn es darum geht, dem Geist Gottes Raum zu geben, dass er Frucht wirkt in uns und dass er uns zum Wachstum und zur Reife führt. Da haben wir eine Verantwortung. Wir können das entweder blockieren oder fördern. Wenn ich Samen in die Erde lege und dann trampel ich da drauf und fahre vielleicht noch mit einer Walze ein paar Mal drüber und entziehe dem Samen das Wasser, gieße ihn nicht, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn da nichts rauskommt. Wenn ich dagegen harke und gieße und dünge, dann entsteht eine wunderbare Pflanze, die habe ich nicht gemacht. Der Same war, den hat Gott gegeben, aber ich muss etwas tun, um das Ganze zu fördern, sonst wird es blockiert. Das ist vielleicht so ein Bild, das uns die Problematik zeigt, in der wir da stehen. Also es gibt einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Der Geist Gottes will, dass wir reif werden, dass wir zu Christus hinwachsen. Und das Fleisch will so bleiben, wie es immer war. Das zieht uns in die Welt, in die Sünde und weg vom Herrn. Und genau in diesem Spannungsfeld leben wir, jeder einzelne von uns. Nun, bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich noch ein Bild erwähnen, ein sehr schönes Bild von geistlichem Wachstum und Reifen, das wir in der Schrift finden. Und zwar finden wir das im 1. Johannesbrief, im 2. Kapitel. Ich denke, ihr alle kennt dieses Wort von den Kindlein, von den jungen Männern und von den Vätern. Das wollen wir mal miteinander lesen, denn das hat natürlich einiges uns zu sagen in diesem Thema geistliche Reife. 1. Johannes 2, Abvers 12. Da sagt der Apostel Johannes, ein alter Bruder, der wirklich ein Vater in Christus war, wie wahrscheinlich wenige außer ihm, da sagt er zu den Gläubigen: Ich schreibe euch, ihr Kinder oder ihr Kindlein, da ist das Wort für ein kleines Kind geschrieben, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ja, da könnte man jetzt länger drüber reden. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Heiligung, Christus, unsere Heiligung. Da habe ich mal versucht, diese drei Stufen ein bisschen ausführlicher darzustellen. Vielleicht nur ganz kurz dazu etwas. Es fängt an mit den Kindlein. Und das, was ein Kind Gottes vor allem auch kennzeichnen sollte, das ist die Freude der Vergebung, die Dankbarkeit dafür, dass wir wissen dürfen, die Sünden sind uns vergeben um des Herrn Jesu willen. Und wenn da ein klarer Anfang gemacht ist, dann haben solche jungen Gläubigen Heilsgewissheit, Heilsfreude und sie können auch schon ein kraftvolles Zeugnis sein für andere. Ja? Manchmal mehr als die Älteren. Sie sollen sich ihrer Beziehung zu dem himmlischen Vater freuen. Und wenn sie dann heranwachsen, dann geht es um Herausforderungen. Da fängt genau dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist an, eine ziemliche Rolle zu spielen. Und dann geht es darum, dass der Jüngling lernen muss, das Böse zu überwinden, den Bösen zu überwinden. Den Satan, der immer wieder versucht, uns zur Sünde zu verleiten und der uns dann verklagt. Wer von uns kennt es nicht? Erst versucht die Schlange, uns in eine Sünde zu locken und hinterher kommt sie mit Anklage und Verdammnis. So, und jetzt hast du gesündigt und jetzt will Gott nichts mehr von dir wissen und jetzt kannst du dich gleich umbringen, kannst du es gleich ganz bleiben lassen. Solche Dinge kommen dann. Und es ist wichtig, dass wir um des geistlichen Wachstums willen den Sieg des Herrn Jesus kennenlernen, die Gnade des Herrn Jesus, das Blut Jesu Christi, das uns reinigt von aller unserer Schuld, dass wir lernen, im Licht zu wandeln. Davon redet ja 1. Johannes 1. Und es ist wichtig, wenn man den Bösen, den Verkläger überwinden will, dass wir, wenn wir gesündigt haben, sofort zum Herrn gehen und es bekennen und dem Herrn danken können, das Blut Jesu Christi hat mich reingewaschen von dieser Sünde. Und dann kann der Verkläger uns nicht immer wieder zurückwerfen, nicht immer wieder uns durch ein unruhiges Gewissen umhertreiben und letztlich bedrücken und am Wachsen hindern. Es ist wichtig, dass die jungen Männer stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sie stark werden durch die Gnade. Und junge Männer, das bezieht hier die Schwestern genauso ein. Die Bibel redet in männlicher Form, weil wir alle Söhne Gottes sind in Christus Jesus. Ja, weil der Herr Jesus Sohn ist, sind alle Gläubigen Söhne, geistlich gesprochen. Ja, im Himmel spielt ja der Unterschied der Geschlechter keine Rolle mehr. Aber wie gesagt, es geht darum, zum Jüngling zu werden, zum jungen Mann. Das bedeutet, überwinden lernen. Das bedeutet, im Kampf den Herrn Jesus kennenlernen, im Dienst den Herrn Jesus kennenlernen und zu lernen, zu überwinden. Deswegen ist auch für die Reifung wichtig, dass wir an einem bestimmten Punkt bewusst dienen. Viele junge Christen heute wollen bloß noch unterhalten werden. Sie sagen, ja, was wird denn jetzt wieder für ein Programm für mich geboten und wo habe ich da eine Freizeit, wo kann ich da irgendwas Nettes erleben? Und das ist ganz krankmachend. Das blockiert geistliches Wachstum. Was wir machen sollen, ist, dass wir sagen, Herr Jesus, jetzt will ich mich dir zur Verfügung stellen. Ich will doch meine jugendlichen Kräfte nicht vergeuden in irgendwelchen selbstsüchtigen Aktivitäten. Zeig mir einen Platz, wo ich dienen kann. Oh, und das wird der Herr dann schon tun. Und wenn wir dann dienen, dann kommen wir in Kämpfe, aber wir erleben den Herrn auch, wir erfahren etwas von seiner Kraft und Gnade und wir werden wachsen. Und derjenige, der sich um sich selber dreht und unterhalten werden will, der wird nicht wachsen, sondern zurückgehen. Dessen geistliches Leben wird ernsten Schaden erleiden. Also dienen und kämpfen, überwinden lernen, den Herrn Jesus als den Sieger kennenlernen. Das ist dieses Jünglingsalter. Aber Gott möchte, dass wir noch weiterkommen. Gott möchte, dass wir geistlich gesprochen zu Vätern in Christus werden. Und dazu ist es wichtig, dass wir Gott, den Vater, tiefer kennenlernen. Und es ist interessant, dass hier beides Mal gesprochen wird von dem ewigen Gott. Wir kennen ihn als Vater seit unserer Bekehrung. Aber kennen wir die Wege Gottes von Ewigkeit? Kennen wir ihn als den ewigen Fels, so wie der reife Mann Mose in 5. Mose 32 es geschrieben hat? Und das ist, denke ich, auch diese Glaubensstufe des Reifen des Vaters in Christus. 5. Mose 32, Vers 3, folgende lesen wir. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Das hat der Mann Mose gesagt, nachdem er viele, viele Jahre, über 40 Jahre, diesen Herrn erlebt und erfahren hat. Da war er reif und hat den erkannt, der von Ewigkeit ist. Und wisst ihr, das war gar nicht so einfach für den Mose. Ich denke das immer wieder, wenn ich diese Verse lese. Wann hat er sie denn gesprochen? Was war kurz vorher gewesen? Ich denke, wir wissen das. Kurz vorher noch hat Gott ihm eröffnet, du wirst nicht das gelobte Land der Verheißung sehen. Du wirst hier sterben in der Wüste. Jenseits von Kana. Oh, und es war schwer für den Mose. Er hat den Herrn gebeten, Herr, darf ich nicht doch, kann ich nicht doch mit hinüber? Und Gott sagt nein. Und kurze Zeit später spricht Mose dieses Bekenntnis. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind gerecht. Merken wir da etwas? Was zur Reife auch gehört, kommen wir nachher noch drauf. Ein Ja zu Gottes Wegen, auch zu den schweren Wegen. Züchtigungen Gottes ertragen. Anerkennen, dass Gottes Gedanken gut sind, auch wenn wir sie nicht verstehen. Ja? Das gehört zur Reife. Gott möchte, dass wir über das Jünglingsalter hinauskommen zu dem Vaterstadium. Und das bedeutet auch, dass wir dann einfach eine neue Stufe der Reife erreicht hat. Das Wachstum geht immer noch weiter. Wir können nicht sagen, irgendwann hört ein Gläubiger auf zu wachsen. Geht gar nicht. Auch die Reifung geht weiter. Aber es gibt ein Stadium, so wie auch beim Natürlichen, der Kindheit, der Jugend und des Erwachsenseins. Und als Erwachsener gehe ich dann immer noch einen langen Weg. Ja? Und genauso ist es, denke ich, auch im geistlichen Leben. Also wir wollen voranschreiten. Vom Kleinkind zum Jugendlichen, zum jungen Mann, zum Überwinder, der Kraft hat. Und dann weiterschreiten zur Reife, die diesem Vaterstadium entspricht. Und da will ich noch ein anderes Bild mit uns betrachten, bevor wir dann nochmal ein bisschen praktischer werden. Und das steht im Epheserbrief. So ein ganz, ganz tiefes Wort, das wir gar nicht ausschöpfen können. Epheser 4, da geht es auch wieder um Wachstum und Reife. Da lesen wir ab Vers 11 in Epheser 4 von dem herrlichen, erhöhten Herrn Jesus Christus, der aus der Herrlichkeit Menschen berufen hat, die Gnadengaben haben, um die Heiligen, die Gläubigen aufzuerbauen. Und da kommt etwas von den Zielen Gottes mit unserem Leben zum Ausdruck. Epheser 4, Abvers 11. Und er, nämlich der erhöhte Herr, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Ja, das sind überörtliche Dienste. Die Apostel und Propheten waren die Dienste der Grundlegung in der Anfangszeit der Gemeinde. Solche Dienste haben wir jetzt nicht mehr. Der Dienst der Apostel und Propheten ist uns gegeben im Neuen Testament. Denn das ist das, was sie hinterlassen haben. Das ist das Fundament, das gelegt wurde von den Aposteln und Propheten, die Bibel, das Neue Testament, die Lehre der Apostel in den Briefen. Aber wir haben immer noch Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die gibt es in allen Gemeinden, die gibt es überall auf der Welt, diese Gnadengaben, durch die Gott die Gemeinde erbaut, ergänzend natürlich zu dem Dienst der örtlichen Ältesten, der Verkündiger und Lehrer in der örtlichen Gemeinde. Und jetzt, wozu dient es? Wozu dienen diese Gaben? Und da kommt jetzt unser Thema. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Gott hat also ein Ziel. Wir sollen hinwachsen zur vollen Mannesreife in Christus. Genau wieder dasselbe Thema wie vorher, Johannes. Und auch da ist etwas sehr Interessantes. Es heißt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife. Ja, ich denke, wir wissen das auch, aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, wir reifen nicht als Einzelgänger. Wir reifen nicht als Einzelkämpfer. Wir reifen in der Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern, mit denen uns Gott zusammengestellt hat. Also die Gemeinschaft ist ganz wichtig. Natürlich ist das Allerwichtigste die persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus, das ist ganz klar. Aber Gott schleift uns durch andere, Gott arbeitet an uns durch andere, Gott belehrt uns durch andere, er ermutigt uns durch andere. Wir brauchen unsere Brüder und Schwestern. Wir können nur in dieser Gemeinschaft des Leibes miteinander heranwachsen zu Christus und zum Haupt. Das ist auch eine ganz wichtige Einsicht. Ja, da gibt es einen Punkt, dass wir immer mehr Christus ähnlich werden sollen, dass wir immer mehr Christus angeglichen werden, dem Herrn Jesus, unserem Herrn, dass wir zum Maß der vollen Größe des Christus wachsen. Und das heißt, dass wir sozusagen die Segnungen und Gnadengaben, die uns der Herr gibt, immer mehr ausschöpfen. Wir können sie gar nicht völlig ausschöpfen in diesem Leben, aber dass wir immer mehr dem nachkommen und immer mehr da hinwachsen zu Christus hin. Und das finden wir auch noch in den weiteren Versen, das möchte ich auch noch mal lesen, ab Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Also noch einmal, Unmündige ist in der Bibel eine Kritik, das ist etwas Betrübliches. Ja? Ein kleines Baby kann nichts dafür, dass es unmündig ist. Aber wenn man mit 14 Jahren immer noch unmündig ist wie ein kleines Baby, dann ist man krank. Dann stimmt etwas nicht und das ist auch im Geistlichen so. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also wir sollen hinwachsen zu Christus. Unser Wachstum, unser geistliches Wachstum hat ein ganz klares Ziel. Und dieses Ziel ist unser Herr Jesus, der verherrlichte Sohn Gottes im Himmel. Dorthin, zu ihm hin sollen wir wachsen. In dem Maß, wie wir ihn mehr erkennen, tiefer und besser erkennen, in dem Maß, wie wir ihm ähnlicher werden, in dem Maß wachsen wir auch und reifen wir geistlich. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Letztlich bedeutet geistliche Reife, dass wir hineingestaltet werden in das Bild des Christus. Dass Christus in uns immer mehr Gestalt gewinnt. Ich möchte das nochmal lesen, auch aus dem Römerbrief. Wir kennen Römer 8, diese Stelle sicher ganz gut. Da geht es darum, was Gottes Plan und Ziel für alle seine Kinder ist. Da heißt es ab Vers 28 in Römer 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also Gottes Ziel mit dir und mit mir ist, dass wir immer mehr in das Ebenbild des Herrn Jesus hineingestaltet werden. Dass wir immer mehr von seiner Liebe, von seiner Sanftmut und Demut haben, von seiner Gesinnung der Selbstverleugnung, der Selbstlosigkeit und des Dienens. Alles das soll in uns Gestalt annehmen. Noch einmal auch aus dem Galaterbrief, da finden wir das ja auch. Galater 4, Vers 19, Galater 4, Vers 19, da sagt der Apostel Paulus, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist Gottes Ziel mit dir und mit mir. Das bedeutet Reifung, dass immer mehr der alte Mensch, das alte Wesen, das Fleischeswesen in uns abgelegt wird, in den Tod kommt und dass Christus immer mehr in uns leben kann und uns prägt, uns formt, unser Denken prägt, unser Handeln prägt. Das soll unser Wachstumsziel sein. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, da geht es in erster Linie darum, dass unsere Gesinnung, unser Denken erneuert wird durch das Wort Gottes. Dass wir die fleischliche Gesinnung, die fleischlichen Gedanken, die Selbstsucht, die sündigen Begierden überwinden. Dass wir uns nicht mehr um uns selber drehen. Dass wir bereit sind, Schritte der Buße zu tun, Schritte der Hingabe, der Nachfolge dem Herrn Jesus nach. Und damit wird diese Umgestaltung auch Schritt für Schritt bei uns Wirklichkeit. Geistliche Reife bedeutet ein langer Wachstumsprozess. Geistliche Reife können wir nicht in einer Schnellbleiche erreichen. Geistliche Reife entsteht schon gar nicht, wenn man zum Beispiel junge Leute auf eine Bibelschule schickt. Das ist ein ganz gefährlicher Irrweg, denn dort werden sie in einem unreifen Stadium mit viel Kopfwissen abgefüllt und dann sagt man ihnen auch noch, jetzt bist du praktisch dazu berufen und bestimmt eine Gemeinde zu leiten, du weißt es besser als das normale Fußvolk, weil du jetzt Griechisch gelernt hast und jetzt bist du derjenige welcher. Und es gibt nichts, was giftiger wäre für einen jungen Menschen, wenn er so behandelt wird. Ja? Also da müssen wir aufpassen. Geistliche Reife entsteht dadurch, dass wir in der Schule der Nachfolge, in der Schule des Lebens die Lektionen lernen, die Gott uns gegeben hat. Und wisst ihr, wir können als Gläubige sehr wohl auch diese Lektionen umgehen, so wie man auch manchmal in der Schule einfach schläft und nicht aufpasst, wenn bestimmte Lektionen abgehandelt werden und die Hausaufgaben nicht macht. So können wir auch in der Schule Gottes uns innerlich abmelden und ganz wichtige Lektionen schwänzen. Was passiert dann aber? Wir kommen geistlich nicht weiter. Gott versetzt uns nicht in die nächste Klasse, sondern wir müssen wiederholen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, wenn ihr eine Lektion in eurem geistlichen Leben umgehen wollt, verweigert, dann kommt diese Lektion in etwas erschwerter Form noch einmal. Und solange Gott mit uns auf dem Weg ist, wird er uns züchtigen und zurechtbringen, damit wir die Lektionen unseres Lebens wirklich lernen, weil sonst kommen wir nicht weiter, kommen wir nicht zur Reife. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gäbe da noch viel zu sagen. Ich denke, was vielleicht noch wichtig ist, dass wir einfach verstehen, dass ein ganz entscheidender Schritt in der geistlichen Reife ist, dass wir unser Fleisch wirklich durch das Kreuz Christi überwinden und in den Tod geben lernen. Ich möchte dazu noch einmal aus Galater 5 einige Verse lesen, die genau von diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist reden, den ich vorher schon erwähnt habe. Galater 5 ab Vers 16, da heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes, unter der Führung des Geistes, wandeln. Wandeln heißt auch immer im Alltag leben. Wandeln heißt nicht, dass ich nett und freundlich bin, wenn ich sonntags in der Gemeinde bin. Wandeln, das betrifft mich, wenn ich müde von der Arbeit komme und abends alle Kinder auf mich einstürmen. Dann ist Wandeln angesagt. Es ist also Alltag, es ist Beruf, es sind die Schwierigkeiten des Alltags. Dort sollen wir in der Kraft des Geistes leben und überwinden lernen. Das ist ganz wichtig. Wandelt im Geist. Lebt im Alltag in der Kraft des Heiligen Geistes, so werdet ihr die Lust des Fleisches oder die Begierde des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nun, da können wir uns selber einmal prüfen. Was ist da von den Werken des Fleisches bei uns sichtbar? Und wo ist die Frucht des Geistes bei uns sichtbar? Wenn wir uns diese Frucht des Geistes anschauen, dann sind es eigentlich genau die Charaktereigenschaften, die den Herrn Jesus kennzeichnen und geprägt haben. Und genau das will der Geist Gottes in uns wirken. Und genau das sollte eigentlich zunehmen in uns, nicht abnehmen. zunehmen. Aber das geht nur, wenn wir das Fleisch mit seinen Begierden und Lüsten besiegen, wenn wir es unter Kontrolle halten, wenn wir es unterwerfen. Dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist ist sicherlich das größte Hindernis für geistliches Wachstum überhaupt. Dass es viele Gläubige gibt, die dem Fleisch in falscher Weise Raum geben. Sie sind selbstsüchtig, sind empfindlich, sie haben Unvergebenheit. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und den Ältesten nicht. Sie sind eigenwillig und eigenmächtig und wissen alles besser. Sie lassen sich nichts sagen. Sie wollen nur die Dinge tun, die ihnen Spaß machen, auch in der Gemeinde. Keine Dienste, die vielleicht ihnen nicht so behagen. Und diese ganze Selbstsucht und diese ganze fleischliche Art, die blockiert das Wirken des Geistes. Dann kommen wir nicht weiter. Dann kann es sein, dass man nach 20 Jahren immer noch ein Unmündiger ist, nicht tragfähig, nicht in der Lage zu dienen. Und das ist doch traurig, das ist doch etwas Unnatürliches. Wie können wir diese Frucht des Geistes fördern? Nun, da finden wir einen ganz wichtigen Hinweis in Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Das heißt, wenn wir zum Herrn gehören, dann dürfen wir wissen, mein Fleisch samt seinen Leidenschaften und Lüsten ist mit Christus gekreuzigt. Ich darf es bewusst in den Tod geben. Wenn da Ärger, Zorn, Unvergebenheit, Egoismus aufkommt, darf ich ganz bewusst diese Glaubensstellung einnehmen, das in den Tod zu geben. Dazu vielleicht nur ganz kurz noch zwei Verse. Galater 2,20, da wird dieser Wandel im Sieg, im Überwinderleben gekennzeichnet. Galater 2,20 sagt der Apostel Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt, und das heißt gestorben, hingerichtet. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also es ist eine Glaubensstellung, mit Christus die ganzen Impulse des Fleisches in den Tod Christi zu geben und in der Auferstehungskraft Jesu Christi zu leben. Diese Auferstehungskraft ist in uns durch den Heiligen Geist. Wir können überwinden, weil der Herr Jesus uns den Sieg gegeben hat. Ich lese vielleicht gerade noch einmal Römer 6. Das ist ja die ausführlichere Schilderung, wie wir als Mitgekreuzigte und Mitauferstandene in einem neuen Leben wandeln. Das müsste man sicher ausführlicher einmal nachlesen, aber ich will einfach kurz darauf hinweisen. Das ist der Weg zum Sieg über das Fleisch. Da heißt es in Römer 6, Vers 5 folgende, denn wenn wir mit ihm, mit Christus, eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und dann Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür oder rechnet damit, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also es ist eine Glaubensstellung, dass ich ganz bewusst die sündigen Impulse meines Fleisches in den Tod geben darf, und wissen darf, der Herr gibt mir durch seine Auferstehung Kraft, das Richtige, das Gottwohlgefällige zu tun. Wenn wir diese Glaubensstellung einnehmen, dann dürfen wir auch erleben, wie Gott uns Überwindung schenkt. Dann können wir das Fleisch überwinden und dann hat der Geist Gottes die Möglichkeit, uns zur Reife, zum geistlichen Wachstum zu führen. Und der andere wichtige Punkt, den ich noch erwähnen will, das ist eben genau diese Schule Gottes. Dass wir lernen, die Erziehungswege Gottes in unserem Leben richtig anzugehen. Ein ganz wichtiger Punkt in der Reife eines Gläubigen ist es, dass er bereit ist, sich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen, dass er bereit ist, die Züchtigungen Gottes, die zu seinem Besten dienen, auch wirklich anzunehmen. Wir lesen in Hebräer 12 von diesen Züchtigungen, von dieser väterlichen, liebenden Erziehung, die jedes Kind Gottes erlebt. Und das ist wie beim natürlichen Menschen. Wenn ein Sohn, wenn ein Kind der Zucht der Eltern, der Ermahnung trotzig und rebellisch widersteht, dann wird es nicht reif. Das werden keine Erwachsenen, selbst wenn sie dann 40 oder 50 Jahre alt sind, sie sind immer ein Stück unausgeglichen und rebellisch und untauglich für Verantwortung, weil sie nie gelernt haben, sich unterzuordnen und der Zucht der Eltern zu unterwerfen. Das ist Gottes Liebe und Weisheit, dass wir uns der elterlichen Zucht unterwerfen sollen. Dadurch wird der Charakter eines Menschen geformt. Und genau dasselbe gilt für die Zucht Gottes, wenn er uns durch Erziehungswege läutern will. Wir können dem widerstehen, aber dann wird unser geistliches Leben Schaden erleiden und zurückgehen. Lesen wir mal Hebräer 12, ab Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir dann nicht uns vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Geübt. Üben heißt Wiederholung. Ne? Üben geht nicht mit einmal. Und deswegen müssen wir auch manche Lektionen länger lernen, mit dem Herrn durchgehen. Und das ist wichtig, wenn wir dem Herrn aus der Schule laufen. Wenn wir rebellieren, wenn wir gegen Gott bitter sind, wenn wir sagen, Herr, wieso hast du das in meinem Leben zugelassen? Wieso bist du da mir nicht beigestanden, hast mir meine Wünsche erfüllt? Dann kommen wir nicht zur Reife. Dann werden wir innerlich blockiert sein in unserem geistlichen Leben. Wenn wir aber sagen, ja, Vater, so wie Mose, als er nicht ins Land durfte, ja, Vater, wenn wir bereit sind, die Schwierigkeiten, die Nöte, vielleicht auch manches Negativ in unserem Leben einfach aus Gottes Hand anzunehmen, dann wachsen wir daran und reifen. Und das ist so ein Geheimnis, dass wir Ja sagen zu den Kreuzeswegen Gottes. Gott durchkreuzt manchmal unsere Pläne und Wünsche. Und dann können manche Christen verborgenen Herzen bitter sein. Sie sind unzufrieden mit Gott, sie hadern, sie murren, wie das Volk Israel in der Wüste. Und das ist Gift für unsere geistliche Entwicklung. Das blockiert uns, dann können wir keine Frucht bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen vor Gott reinigen, dass wir uns demütigen, dass wir sagen, Vater, gib mir Gnade, dass ich alles Schwierige und Notvolle in meinem Leben wirklich aus deiner Hand nehmen kann, dass ich Ja sagen kann, dass ich mich ganz ergebe in die Hand Gottes. Das ist ganz entscheidend für geistliche Reife. Und dass wir aber in dem Ganzen auch die Güte Gottes sehen. Wir müssen nicht fatalistisch ergeben sagen, ja, dann zerschlägt mich Gott halt und macht es schwer mit mir, sondern wir dürfen wissen, auch schwierige, leidvolle Erfahrungen dienen uns zum Besten, Dahinter steht die Vaterliebe Gottes. Das ist nichts Böses, nichts Gleichgültiges, sondern es ist Gottes Fürsorge für uns. Und wenn wir diese Einstellung uns schenken lassen, dann werden wir an allen Schwierigkeiten, auch an unseren eigenen Niederlagen, reifen und wachsen. Die Gnade Gottes will selbst unser Versagen dazu benutzen, um uns weiterzuführen. Aber dazu müssen wir lernen, Gottes Gnade und Liebe zu vertrauen. Das, was uns blockieren kann, das ist zum Beispiel unbereinigte Sünde in unserem Leben. Dass wir bestimmte Dinge getan haben vielleicht und haben es nie bekannt, nie in Ordnung gebracht. Unvergebenheit und Groll gegen Mitchristen oder die eigenen Eltern oder andere Menschen. Den Chef, das geht nicht. Ein Kind Gottes darf niemals Unvergebenheit dulden. Wir dürfen vergeben, wir müssen vergeben. Sonst entsteht eine bittere Wurzel im Herzen und unser Wachstum wird blockiert. Vielleicht haben wir eigenmächtige Wege eingeschlagen, Dinge, die im Wort Gottes Widerspruch stehen, getan. Vielleicht sind wir verbittert und lehnen uns auf gegen Gott und dann wundern wir uns, dass es geistlich nicht vorwärts geht mit uns. Wenn wir vielleicht auch bestimmten Führungen Gottes widerstreben. Manch einer hadert vielleicht damit, ja, mit der eigenen Ehe oder mit der Ehelosigkeit, mit dem Beruf, den er hat, mit einer Krankheit, mit der er sich rumschlagen muss. Und solche Dinge, die können geistlich uns völlig blockieren. Da ist es ganz wichtig, dass wir vor Gott kommen und sagen, Herr, ich will deine Wege annehmen, will mich unter deine gewaltige Hand beugen und sagen, ja, Vater, deine Wege sind vollkommen. Und dann geht es wieder weiter. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir in dieser Weise die Lektionen, die Gott für uns bereit hat, wirklich auch annehmen. Das kann auch bedeuten, zum Beispiel, wenn für junge Menschen das vielleicht nicht so aussehen, wie es dem Schönheitsideal der Welt entspricht. Wir dürfen uns doch annehmen, wir dürfen doch wissen, Gott hat mich so gemacht, wie ich bin und so liebt er mich. Ich brauche mich nicht zu grämen und zu quälen wegen solchen Dingen, die die Weltmenschen da betreffen. Oder vielleicht ist man nicht ganz so intelligent oder attraktiv und hat vielleicht nicht die Schulbildung, die andere haben. Und vielleicht wird man dann neidisch und unzufrieden. Solche Dinge müssen wir in den Tod geben dürfen, wirklich diese Dinge aus Gottes Hand bewusst annehmen und dann geschieht Reifung und Wachsen, mitten im Leiden, mitten in den Schwierigkeiten. Dazu ist auch eines noch wichtig, dass wir standhaft ausharren, dass wir Geduld lernen. Das interessante biblische Wort für standhaftes Ausharren, es bedeutet, dass wir unter der Last bleiben, bis Gott sie wegnimmt. Ist doch interessant. Ja? Wir wollen gerne die Lasten abschütteln, uns aufbäumen. Aber standhaftes Ausharren bedeutet, ich nehme die Last an und bleibe drunter, bis Gott sie weggenommen hat. Und wenn wir das tun, das möchte ich vielleicht auch noch zum Abschluss lesen, wir wollen jetzt auch zum Schluss kommen, aber das ist vielleicht noch wichtig aus dem Jakobusbrief. Wenn wir standhaft ausharren in Prüfungen und Nöten, dann passiert etwas. Das lesen wir in Jakobus 1, ab Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen geratet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So weit bin ich geistlich noch nicht, muss ich ehrlich bekennen. Ja? Wer freut sich schon, wenn er in Prüfungen kommt? Das können wir nur tun, wenn wir sehr weit von unseren eigenen Gedanken weggekommen sind und wirklich die Gnade Gottes und Gottes Absichten tief verstehen. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Drunter bleibt unter der Last. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen oder gereift seid. Da kommt dieses Wort wieder. Damit ihr gereift und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also wir brauchen Geduld, damit Gott sein Werk der Reife an uns tun kann. Wir brauchen Ausharren unter der Last, Ausharren in den schwierigen Umständen, Ausharren in der Fürbitte für einen ungläubigen Ehepartner zum Beispiel, Ausharren im Gebet für unsere Kinder, die vielleicht falsche Wege gegangen sind, Ausharren im Glauben, bis Gott antwortet und tröstet und den Sieg schenkt. Und das wird er tun. Am Ende kommt Gott zu seinem Ziel. Aber wir dürfen lernen, ihm zu vertrauen und dabei geduldig zu sein. Ja, das sind so diese Dinge, die wichtig sind, wenn wir zur Reife kommen wollen. Ich möchte zum Abschluss uns noch einmal das Vorbild eines wirklich reifen Gläubigen vor Augen stellen, das ist der Apostel Paulus. Er ist bestimmt von allen Menschen nach dem Herrn Jesus im Neuen Testament der, an dem wir geistliche Reife am deutlichsten sehen können. Und er hat im Philipperbrief ein Bekenntnis abgelegt für seinen Lebensweg. Und das wollen wir zum Abschluss unserer Verkündigung uns noch einmal vor Augen führen. Da sagt er, Philipper 3, auszugsweise ab Vers 8, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Und dann Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Da steht auch, ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Damit möchte ich abschließen. Wir dürfen wissen, geistliche Reifung, es ist ein Werk Gottes an unserem Herzen. Aber zugleich ist es auch etwas, was in unserer Verantwortung steht. Der Apostel Paulus zeigt jetzt hier, er hat alles Hinderliche weggetan von sich. Er hat alle Kraft eingesetzt, um dem Herrn Jesus zu dienen, um dem Herrn Jesus nachzufolgen, um ihn auf allen seinen Wegen tiefer zu erkennen. Und der Herr Jesus konnte Gestalt gewinnen. Er hat ihn umgestaltet. Von einem Saulus zu einem Paulus. Und das möchte der Herr auch mit dir und mir machen. Er möchte uns umgestalten. Er möchte uns zur Reifung bringen, dass wir ihn immer tiefer erkennen und für ihn auch reiche Frucht bringen. Möge der Herr das uns allen schenken und sein Wort gebrauchen, um uns darin zu ermutigen. Amen.